Also Kinderbetreuung ist möglich. Die Annette bietet das an. Vielen Dank. Also wenn ihr Kinder dabei habt, ihr Kinder, wenn ihr möchtet, dann geht mit der Annette mit. Sie hat ein Köfferchen dabei, bestimmt was vorbereitet, ein ganz tolles Programm. Dann viel Spaß euch und bis nachher wieder. Ist euch wohl? Ja? Haben wir gerade gesungen. Mir ist wohl. Mir ist wohl in dem Herrn. Das heißt, mir geht's gut. Bei Gott bin ich geborgen. Ich bin getragen. Ich weiß mich sicher bei Gott. Mit Jesus unterwegs zu sein, tut mir gut. Keine Angst, keine Angst, keine Angst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauer, keine Angst. In Krisenzeiten braucht es Mut und Vertrauen. Das ist das Thema meiner heutigen Predigt. 2026, ein Jahr voller Krisen. Keine Angst. Islamistischer Anschlag in Berlin, Waldbrände in Südeuropa, Kriege im Nahen Osten, steigender Ölpreis. Keine Angst. Verfolgung von Christen weltweit. Wird es in Deutschland schwerer, als Christ zu leben? Keine Angst. Was passiert jetzt in Ostdeutschland im Herbst bei den Landtagswahlen? Keine Angst. Wie demokratiefeindlich entwickelt sich Deutschland? Wie stark nehmen Hass und Hetze zu? Keine Angst. Keine Angst, keine Angst, keine Angst. So lautet der Titel eines aktuellen Liedes von Danger Dan. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder schon davon gehört habt. Das war bis auf Platz 7 der deutschen Charts vorgedrungen. Und vor allem der Text sorgt für Aufregung. Denn ganz kurzfristig wurde das Lied und der Künstler von einem Auftritt beim ZDF ausgeschlossen. Hat für Aufsehen gesorgt. Im Text wird nämlich empfohlen, eine Gruppe zu gründen. Nicht nur eine Party gegen Nazis, sondern auch Aufruhr zur Sachbeschädigung durch Graffiti und Aufkleber. Nach dem Motto, lasst euch als lokale Antifa nicht erwischen. Gegen solch einen Aufruf zur Gewalt distanziere ich mich absolut. Dennoch stecken mutige Gedanken in diesem Lied. Da heißt es nämlich, wenn es Probleme mit Nazis in der Stadt gibt, soll man sich an die Behörden wenden. Ich dachte, wow, was für ein Text. Und dann heißt es weiter, Nazis machen ihre Politik immer mit Angst, mit Hass, mit Terror und roher Militanz. Man kann ihnen vieles vorwerfen, aber jedoch nicht, dass man das, was sie mit uns vorhaben, nicht wüsste. Und die Geschichte hat uns schon mal gezeigt, es wird noch schlimmer, wenn man gar nichts tut und schweigt. Und ich habe so gedacht, das ist ein Lied, das zu dem Thema meiner Predigt passt. Denn es geht heute um das Buch Esther, das ich uns ganz besonders vor Augen führen will. Und in diesem Buch Esther, da ist die Rede von Hass und Hetze, vor allem gegen Juden. Das Volk der Juden soll laut Erlass eines persischen Königs ausgelöscht werden. So beschreibt es das alttestamentliche Buch Esther. Esther, keine Angst. Ihr Juden, keine Angst. Esther, geh zum König und bitte für das Volk der Juden, keine Angst. Keine Angst, keine Angst, keine Angst. Wir lesen im Buch Esther von Antisemitismus, von Judenfeindlichkeit, vom Aufruf zu Gewalt gegen Gottes Volk. Aber das biblische Buch spricht auch von Mut und Vertrauen, gerade in Krisenzeiten. Mut und Vertrauen. Im Sommerurlaub habe ich das Buch Esther nochmal durchgelesen. Habe mir dazu noch ein Auslegungsbuch vorgenommen, durchgelesen und habe gedacht, ich möchte mal wieder predigen über Esther. Und jetzt mal eine kurze Zusammenfassung des Buches Esther, soweit das möglich ist. Das Buch Esther erzählt ja die Geschichte einer jungen jüdischen Frau, Esther. Die wird zur Königin von Persien und gerät mitten in eine ganz große Krise. Was für eine Krise? Da ist Haman, der oberste Berater des Königs, und er will alle Juden vernichten. Königin Esther muss sich jetzt entscheiden, soll sie mutig vor den König treten und für ihr Volk einstehen? Aber dazu müsste sie sich erstens als Jüdin bekennen und zweitens müsste sie einen unangekündigten Besuch beim König wagen. Und das war lebensgefährlich. Esther erkennt, dass ihre besondere Stellung kein Zufall ist. Denn da war ihr Cousin Mordechai. Der hat sie ermutigt, zum König zu gehen. Und er sagt zu ihr: Esther, wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswo Hilfe für die Juden kommen. Du aber und deine Familie, ihr werdet dann sterben. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Nach ein paar Tagen fasst sich Esther ein Herz. Sie fastet und sagt dann: Wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Sie geht zum König, sie handelt mutig und dieser streckt ihr sein Zepter als Zeichen der Akzeptanz entgegen. Und so rettet sie ihr Volk in der größten Krisensituation der damaligen Zeit. Wie? Nun, die Juden dürfen sich nach einem zusätzlichen Erlass des Königs selbst verteidigen. Und sie überleben das Ganze. Und daraufhin feiern sie das Purimfest. Purim? Purim ist das hebräische Wort für Los oder Lose. Das war jetzt nicht 6 aus 49 oder sowas. Der Haman, dieser böse Berater des Königs, der lässt einen Tag der Vernichtung auslosen, wann das Volk der Juden vernichtet werden soll. Aber aus Schlechtem wird Gutes. Dieser Tag wird der Tag der Rettung, Purim. Das Wort Lose oder Auslosung wird somit das Verteilen eines Anteils oder einer Portion. Los, Auslosung, Verteilen einer Portion eines Anteils. Und noch heute feiern Juden dieses Fest. Was machen sie? Beim Purimfest werden ausgewählte Portionen von Speisen sich gegenseitig zugeschickt, zukommen gelassen. Ein Austeilen von Portionen. Das Purimfest ist so bunt, dass man das in der Synagoge so feiert, dass man verkleidet kommen darf. Wie bei Fasching, bei Fasnacht. Stellt euch das mal vor. Ihr würdet verkleidet kommen zu einem Gottesdienst. Wer würde sich freuen? Ja, ihr müsst es nicht bekennen. Alles gut, ja? Stellt euch das mal vor. Am Purimfest, da dürfen Scherze und Streiche gemacht werden. Und da habe ich mir so gedacht, ja, Scherze und Streiche? Heute Morgen? Ja, draußen habe ich was gesehen, aber hier drin erstmal noch nichts. Aber ich habe in meiner Fantasie mir gedacht, das wäre wie auf einer Gemeindefreizeit, wenn jemand ein Ei auf eine Türklinke legt und singt: Käsiger Michael, öffne deine Tür. Wenn ihr nichts damit anfangen könnt, fragt eure Kinder oder eure Enkelkinder. Nur so als kleiner Tipp. Was meint ihr denn, wie oft kommt der Name Gottes im Buch Esther vor? Gar nicht, ja. Überhaupt nicht. In den meisten Übersetzungen nullmal. Ist denn das Buch Esther dann überhaupt noch Gottes Wort? Natürlich. Für mich ist es Gottes Wort, die Geschichte Esther. Esther ist ein historisches Dokument, Gottes Wort, aber auch ein Beispiel für Mut und Vertrauen. Obwohl der Name Gottes im Buch Esther nicht genannt wird, ist Gottes Führung überall zu sehen. Und das Buch Esther zeigt, wer Gott vertraut, kann auch in schwierigen Zeiten mutig Verantwortung übernehmen. Gott hilft, auch wenn man ihn nicht sieht. In der christlichen Tradition, da tat man sich lange mit diesem Buch Esther schwer, auch mit der Auslegung des Buches Esther, bis hin zur Reformation. Es gibt von Luther keine einzige Auslegung oder Erklärung zum Buch Esther. Ne? War für ihn kein Thema. Er sagte sogar, es judenzt mir zu sehr. Heftige Aussage, ja. Schauen wir ins Buch Esther rein. Da ist Haman. Er ist der Böse. Er ist der erste Berater des Königs. Und er will auf narzisstische Weise die Huldigung der Bevölkerung einfordern, dass sie vor ihm niederfallen. Aber da ist der Jude Mordechai, der fällt nicht vor ihm nieder. Er zeigt mutig Haltung. Und das macht den Haman wütend. Das erzürnt ihn bis zum Äußersten. Und ab sofort ist er der Feind der Juden. Sein teuflischer Plan sieht so aus, Esther 3, Verse 8 bis 9. Daraufhin sagte Haman zum König: In allen Provinzen deines Reiches leben Angehörige eines Volkes, das sich von anderen Völkern absondert. Sie haben andere Sitten und Gesetze als die übrigen Völker. Und sie widersetzen sich deinen Anordnungen. Das darfst du dir nicht gefallen lassen. Wenn du es für richtig hältst, dann befiehl durch einen Erlass die Vernichtung dieses Volkes. Dies wird den königlichen Schatzkammern 350 Tonnen Silber einbringen. Ein teuflischer Plan. Aber wenn Gottes Volk mit Füßen getreten wird, dann bleibt der Schöpfer dieser Welt und der Gott seines Volkes nicht außen vor. Auch wenn wir ihn namentlich nicht im Buch Esther finden, er ist der unsichtbare Regisseur. Seine Handschrift ist zwischen den Zeilen zu lesen. Er ist hinter den Kulissen tätig, scheinbar verborgen, doch genial real. Falls ihr die katholische Einheitsübersetzung zu Hause habt oder schon mal gelesen habt, findet ihr überraschenderweise im Buch Esther im 4. Kapitel Gebete von Mordechai und Esther. Steht in der katholischen Einheitsübersetzung. Da betet Esther: Herr, du Gott Abrahams, Gott, du hast Macht über alle. Erhöre das Flehen der Verzweifelten und befreie uns aus der Hand der Bösen. Befreie mich von meinen Ängsten. Aber ihr habt doch vorhin gesagt, Gott steht gar nicht im Buch Esther drin. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Es gibt eben verschiedene Fassungen des Buches Esther, je nach Bibelübersetzung und je nach kirchlicher Tradition. Und die katholische Tradition umfasst nicht nur den hebräischen Text, den ganz alten Text, sondern auch eine spätere griechische Zusatzversion. Da sind Träume und Gebete drin. Theologisch halte ich mich eher an die evangelische Textvariante, denn es ist meiner Meinung nach die älteren Datums und historisch für mich näher dran. Aber man kann auch anderer Meinung sein. Und wisst ihr was? Bei der Auslegung der Bibel beginnt das nämlich schon bei der Frage, welche Texte gehören dazu und welche nicht. Wenn du also sagst, in meiner Bibel steht, dann muss ich dich fragen, na, welche Übersetzung meinst du denn? Und dann ist die zweite Frage, ja, und wie begründest du das denn? Gar nicht so einfach, aber theologisch äußerst spannend. Wer Theologie studieren möchte? Ha? Ha? Der königliche Berater Haman hat sich Mordechai zum Erzfeind auserkoren und damit seinen Hass gegen alle Juden gerichtet. Im Laufe der Geschichte immer wieder das gleiche Muster. Hass gegen Gottes Volk bis heute. Antisemitismus darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Antisemitismus darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Nicht in Regierungsbeteiligungen oder national- oder nationalistischen Gruppierungen. Nicht in muslimischen Vereinigungen, nicht am Stammtisch, nicht bei Familienfeiern, nicht in unseren Kirchen und Gemeinden, nicht bei mir und bei dir. Und es braucht Mut und Vertrauen, das aufzudecken, darauf hinzuweisen und dagegen vorzugehen. im Herbst, vielleicht im späteren Herbst, starten wir wieder die Vorbereitung in unserer Stadt für die Erinnerung an die Befreiung von Auschwitz. Der Holocaust-Gedenktag ist im ökumenischen Kalender ein ganz, ganz wichtiger Tag. Vor 2 Wochen gedachte man am 20. Juli dem deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Die Flaggen an öffentlichen Gebäuden waren auf Halbmast gesetzt. Tausende, auch Christen, wehrten sich damals, standen für die Schwachen ein, widersetzten sich der Diktatur, dem Faschismus, dem Hass, dem rechten Gedankengut und ließen teilweise dabei ihr Leben. Sophie Scholl, Martin Niemöller, Dietrich Bonhoeffer, nur als Beispiele. Nur so am Rande, ohne das Thema zu vertiefen, am Vorabend des CSD in Berlin fand in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ein Gottesdienst zum Thema Hab Mut, steh auf, statt. Einen Abend später geschah der schreckliche Anschlag in Berlin. In Krisenzeiten braucht es Mut und Vertrauen. Den Mut, gegen allen Hass, gegen alle Diskriminierung, gegen jede Herabwürdigung von Menschenwürde entschieden entgegenzutreten. Esther hatte den Mut. Esther hatte den Mut, sich für das Volk der Juden einzusetzen. Es hätte ihr Leben kosten können. Und so ist Esther zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In diesem entscheidenden Moment aufzustehen. Schweigen ist keine Option mehr. Bekennen ist dran, statt verstecken. Vielleicht gebraucht Gott dich auch gerade jetzt oder in den nächsten Tagen dazu, genau für solch einen Moment. Wer weiß, was Gott mit dir vorhat. Damit du heraustrittst aus der Masse. Ich weiß nicht, ob ihr Markant kennt, einen Influencer bei TikTok, bei Instagram unterwegs, der mutig auf rechten Demos Menschen interviewt, sie nach ihrer Meinung fragt, der heraustritt aus der Masse. Vielleicht gebraucht dich Gott für einen Moment, in dem du deinen Glauben bekennst. Einem Mensch, einem Nachbarn gegenüber, einer Arbeitskollegin gegenüber. Vielleicht gebraucht dich Gott, damit du dich für unterdrückte und misshandelte Menschen einsetzt. Esther betet, Esther fastet. Sie braucht die Unterstützung ihres Cousins und des Volkes. Und ja, mit Gott kann man entscheidende Schritte wagen. In Krisenzeiten braucht es Mut und Vertrauen. Esther ist für mich so eine Heldin. Ja, eine Heldin wider Willen. Das hat sie sich alles nicht so ausgesucht. Aber noch heute spricht man und liest man von ihr. Ich habe kürzlich einen Facebook-Post über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Familien im saarländischen Völklingen gelesen. Es gab dabei Verletzte. Und als dann klar war, dass es sich um Familien mit Migrationshintergrund handelte, dann gingen die Kommentare ab. So ungefähr wie, sollen sie sich doch gegenseitig abstechen, weg mit denen, Dreckspack, völlig entmenschlicht, immer radikaler. Erschreckend fand ich. Ich habe dann all meinen Mut zusammengenommen und habe dann was geschrieben dort. So nach dem Motto, warum bedauert hier keiner die Verletzten? Das Saarland hat doch mehr Mitgefühl. Ich gebe zu, es hat mich einiges an Überwindung gekostet. Denn wenn man sich mit einem Statement in die Öffentlichkeit begibt, dann macht man sich angreifbar, verletzlich und kann selbst auch ganz schnell zur Zielscheibe werden. Wie hat Jesus das gemacht? Habe ich mich gefragt. Wie hat Jesus das gemacht? Immer wieder durch sein öffentliches Auftreten und Reden hat er sich mutig zur Zielscheibe gemacht. Er hat was riskiert, bis zur Lebenshingabe. Jesus hat sich als Messias geoutet. Die anfängliche Zustimmung schlägt nachher um gegen extreme Ablehnung und Wut. Jesus hat am Sabbat geheilt und das hat die Gesetzestreuen verärgert. Jesus hat Sünden vergeben Und es hat ihm den Vorwurf der Gotteslästerung eingebracht. So war Jesus. Matthäus 27, Vers 19 wird von einer Situation berichtet, die so ganz beiläufig erwähnt wird. Und in der Regel liest man drüber hinweg und stolpert da nicht drüber. Aber in dieser Woche bin ich drüber gestolpert. Ein Satz im Neuen Testament, der ganz viel ausdrückt. Als Pilatus auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Wow, was steht da? Ein Traum. Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten? Jesus droht die Vollstreckung des Todesurteils. Er ist unschuldig. Er wird zum Justizopfer eines grausamen Systems. Es sind religiöse Fanatiker, die wollen seinen Tod. Die römischen Besatzer wollen ihn loswerden. Ein teuflischer Plan gegen den König der Juden. Was macht Jesus? Er bekennt sich zu seinen Aussagen, zu seinen Taten. Bist du der König der Juden? Du sagst es. Ein Diener des Hohepriesters hat ihn geschlagen und Jesus protestiert dagegen und sagt: Warum schlägst du mich? Er hätte den ganzen aus dem Weg gehen können, sich irgendwo verstecken, Fragen ausweichen, Notlügen erfinden, alles abstreiten. Nein. Philipper 2, Vers 8, da heißt es: Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod, ja, bis in den Tod am Kreuz. Max Lucado hat ein Buch über die Geschichte Esthers geschrieben und da heißt ein Kapitel von ihm: Gott spricht am lautesten, wenn er flüstert. Gott spricht am lautesten, wenn er flüstert. Dann erklärt er das. Faszinierend, wie er das erklärt und beschreibt. Das heißt, Gott ist im Kleinen zu entdecken. Nicht im Sturm, im Feuer, sondern wie bei Elia am Berg Horeb, im leisen Säuseln. Im leisen Säuseln. Hör mal nur die Bremse. Was soll das bedeuten? Das kann vielleicht ein kurzes Gespräch sein. Ein Traum, wie bei der Frau des Pilatus. Vielleicht eine schlaflose Nacht, wie beim König Ahasveros oder Xerxes, je nachdem. Es kann eine verschenkte Bibel sein. Das mal erwähnt, als Teenager bekam ich in der Schule von den Gideons eine Bibel geschenkt. Und die habe ich achtlos in den Schrank geräumt und gedacht, jo. Aber später, als ich als Jugendlicher auf der Suche nach dem Sinn des Lebens war, habe ich mir dieses kleine Neue Testament wieder genommen und mehr über Jesus entdeckt. Es müsste jeder zu Hause eine Bibel haben oder zumindest ein Neues Testament haben. Meine Meinung. Gott spricht am lautesten, wenn er flüstert. Wie war auch im Buch Esther. Wo ist Gott bei dir am Reden gerade? Vielleicht ganz leise. Wo flüstert er? Wo ist er ganz vorsichtig am Arbeiten, am Werk bei dir zu Hause, auf der Arbeit? Ist das Zufall? Ist das Schicksal? Oder ist Gott am Werk? Ich komme so langsam zum Schluss. Man kann sicher kontrovers über das aktuelle Lied von Danger Dan streiten. Keine Angst, keine Angst, keine Angst. Aber meine Frage ist, was ist unsere Haltung, unsere Verantwortung? Wo ist unser Mut in unserer Gesellschaft? Diese Frage stelle ich mir. Diese Frage stelle ich uns Christen, unsere Gemeinde und uns Freikirchen. Vielleicht auch ein spannendes Thema für den Mittagstisch oder den Nachmittagskaffee. Zum Reden, zum Debattieren, zum Streiten, vielleicht auch im Hauskreis. In Krisenzeiten braucht es Mut und Vertrauen. Das Buch Esther endet mit dem Purimfest, einer tiefen Dankbarkeit Gott gegenüber, der rettet und befreit. Gott, der rettet und befreit. Wenn wir heute das Abendmahl miteinander feiern, dann feiern wir, dass Gott uns rettet und befreit. Und ich vergleiche das mal mit Tod, Auferstehung und Rettung, die wir als Christen erfahren. Jesus ging gehorsam in den Tod. Er hat mutig vom Vater und vom Reich Gottes erzählt, bis sie ihn kreuzigten. Und sein Tod, seine Auferstehung zeigen den Sieg Gottes über alles Teuflische und über die Sünde. Johannes 16,33. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres, also Druck und Angst, erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus. Und in Christus sind wir befreit, erlöst und können den Sieg Gottes feiern. Ganz besonders in Krisenzeiten. Keine Angst. Gott schenke uns allen Mut und Vertrauen. Amen.